Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Christi Himmelfahrt, und das ist ein Feiertag, für den gleich 4 Bach-Kantaten erhalten sind. Wir können also aus dem Vollen schöpfen und besprechen heute die Kantate Auf Christi Himmelfahrt allein. Da gibt es schon im Eingangschor fröhlichen Hörnerschall. Erstmals erklungen ist diese Musik am Himmelfahrtstag 1725, also in Bachs zweitem Leipziger Amtsjahr. Das war ja eigentlich der Choralkantatenjahrgang, den Bach aber kurz vor Ostern abgebrochen hat. Und nach Ostern hat er dann eine Dichterin gefunden, von der er gleich 9 Kantatenlibretti unmittelbar hintereinander vertont hat, darunter auch unsere Himmelfahrtskantate. Und das war Christiane Marianne von Ziegler. Michael, kann man irgendwie mutmaßen, wie Bach auf diese Dichterin gekommen ist?
Wir können mutmaßen, nichts Genaues wissen wir nicht. Ich würde mal sagen, viele Wege konnten zur Zieglerin führen. Ja, vom Thomaskirchhof über den Marktplatz Richtung Katharinenstraße wäre es jetzt mal rein physisch gewesen, denn sie wohnte ja im Romanushaus. Der Bürgermeister Romanus war ja ihr Vater. Sie war mütterlicherseits verwurzelt mit einer alten Leipziger Ratsherrenfamilie. Kann sein, dass irgendwie der eine oder andere Ratsherr vielleicht den Bach mit der Zieglerin connected hat. Ich halte es für am wahrscheinlichsten, dass der Weg zu einem persönlichen Kontakt zur Zieglerin vielleicht sogar am ehesten über all dieser Mr. X'e geführt hat, die wir nicht kennen. Ja, also all die Textdichter, die von 1723 bis 1725 mit Bach zusammengearbeitet haben, wir rätseln ja immer noch, wer das gewesen ist. Bloß da die Zieglerin eben stadtbekannt eine geschliffene Feder hatte, Gedichte schrieb und auch offenbar so eine Art literarischen Salon bei sich abhielt, glaube ich, dass sie einfach sehr gut vernetzt war mit der jungen Leipziger Dichterszene. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass auf diese Weise der Bach mal auf die Zieglerin aufmerksam wurde. Vielleicht war es aber auch andersrum, dass eben die Zieglerin plötzlich ein Interesse fand an dieser dichterischen Gattung geistliche Kantate und offensiv auf Bach zugegangen ist. Und vielleicht fühlte der sich am Ende geehrt oder fand das einfach interessant, was sie da macht. Fakt ist, die beiden sind irgendwie im Frühjahr 1725 zusammengekommen. Und sie hat dann eben 3 Jahre später diese geistlichen Dichtungen auch alle drucken lassen. Interessanterweise mit einigen kleinen Abweichungen. Das wird auch bei unserer heutigen Kantate der Fall sein.
Das ist ja ganz interessant. Es sind 9 Kantaten in unmittelbarer Folge aufeinander zwischen Jubilate und Trinitatis. Man könnte denken, Bach will so ein bisschen auch zyklisch noch diesen Choralkantatenjahrgang füllen. Also mit einem kleinen weiteren Zyklus. Ist ihm das gelungen?
Naja, ich würde mal sagen ja und nein. Gelungen dahingehend auf jeden Fall. Was einheitlich ist, ist der Name der Textdichterin. Mhm. Allerdings sind die Formen der Kantaten gar nicht so einheitlich. Da gibt es Stücke ganz klassisch, die beginnen mit einem Bibeldiktum, aber dann gibt es eben auch 2, die, naja, stellen einen gewissen Konnex zum Choralkantatenjahrgang her. Das ist nämlich unsere Kantate Auf Christi Himmelfahrt allein und benachbart auch von Bach komponiert Also hat Gott die Welt geliebt, BWV 68. Beides Stücke, die mit einem Choral beginnen. Und was macht da Bach im Eingangschor? Im Grunde genau das, was er im Choralkantatenjahrgang gemacht hat, nämlich eine groß angelegte Choralbearbeitung über diesen Choral.
Da kommen wir auch gleich drauf. Zuvor aber noch mal ein bisschen allgemeiner zum Text dieser heutigen Kantate Auf Christi Himmelfahrt allein. Also du hast schon gesagt, es geht aus von einem Choral, der natürlich passender nicht sein kann. Auf Christi Himmelfahrt allein, so ist der Textbeginn, ist ja klar. Was bietet der Text der Kantate denn außerdem?
Naja, es ist ein Text, der deutlich nochmal macht, der gläubige Christ kann Gott vertrauen, er soll seine Nachfolgebereitschaft gegenüber Jesus Christus zeigen, also der ist ja an Himmelfahrt in den Himmel aufgefahren und auch wir werden irgendwann in den Himmel auffahren und ihn dann dort schauen und deswegen können wir eben all die Trübsal, die sich auf Erden einstellt, locker ertragen, denn der Himmel ist gewiss und dass dort Jesus auf einen wartet, ist auch gewiss. Interessanterweise gibt es dann aber auch einen erhobenen Zeigefinger, namentlich in der ersten Arie und dem darauf folgenden Rezitativ. Ich lese das mal vor. Auf mit hellem Schall, verkündet überall, mein Jesus sitzt zur Rechten. Wer sucht mich an zu fechten? Ist er von mir genommen? Ich werd einst dahin kommen, wo mein Erlöser lebt. Mein Augen, Achtung, werden ihn in größter Klarheit schauen. O, könnt ich im Voraus mir eine Hütte bauen? Wohin? Vergebener Wunsch. Er wohnet nicht auf Berg und Tal. Sein Allmacht zeigt sich überall. So schweig verwegner Mund und suche nicht, dieselbe zu ergründen. Und das ist total spannend, weil jetzt kommen wir ja mal wieder dahin. Ein heißes Eisen haben wir ja schon 2-3 Mal in Bach-Kantaten gehabt. Es wird jetzt nochmal klar gemacht. Du kannst nicht zu Lebzeiten schon dir die Gewissheit holen, dass der Jesus da irgendwo wartet oder deine Hütte irgendwo bauen, wo du ihn permanent siehst. Nein, du sollst einfach glauben. Also diese alte Forderung, Mensch, versuch dir nicht alles zu erklären. In ganz grundlegenden Glaubensfragen musst du tatsächlich einmal glauben. Und das ist, glaube ich, wieder dann doch so eine Art Aufklärungsbashing. Mhm. Und jetzt ist das ganz Spannende. Diese beiden letzten Zeilen, so schweig verwegner Mund und suche nicht dieselbe zu ergründen. 1728, als die Zieglerin ihre Kantatentexte drucken lässt, da fehlen die beiden Zeilen. Mhm. Die kommen hier nur in der Kantate vor. Und die große Frage ist jetzt, ist es einfach eine frühere Fassung von der Zieglerin selbst oder hat Bach hier was ergänzt?
Was meinst du?
Wenn dem so wäre, wäre das wieder so ein kleines Zeichen dafür, dass der Bach vielleicht ja doch eher in seinem ganzen Denken eben nicht, sagen wir mal, die Speerspitze der Aufklärung war, sondern das ganze Gegenteil. Aber tatsächlich, um jetzt mal das Wort aufzugreifen, auch das können wir nicht endgültig ergründen. Ich habe aber den leisen Verdacht, vielleicht hat es doch mehr mit Bach zu tun, diese Textänderung, als mit der Zieglerin selbst, die ja ohne Zweifel eine aufgeklärte Person gewesen ist. Ich meine, eine unglaublich gebildete Frau, die erste gekrönte Poetin, die Mitteldeutschland hervorgebracht hat, von Gottsched und diversen anderen hochrangigen Leuten der Universität gehätschelt, selber dann mit einem bekannten Universitätsprofessor verheiratet. Und gerade durch die Verbindung mit Gottsched ist sie unbedingt zu begreifen als ein Teil dieses Zirkels, der hier in Leipzig die Aufklärung vorantreibt. Also spannend.
Ja, spannend.
Wirklich spannend.
In jedem Fall. Und über das Verschwinden dieser beiden Zeilen können wir noch ein bisschen nachdenken und vielleicht auch nachher, wenn wir an die Stelle kommen, wie Bach denn diese beiden Zeilen dann vertont hat, denn das ist nämlich auch sehr besonders. Aber wir fangen mal mit dem Eingangschor an. Da könnte der Eindruck entstehen, wir sind noch im Choralkantatenjahrgang. Ja, also das ist, ich habe es mehrfach schon gesagt, auf Christi Himmelfahrt allein und eine ganz bekannte Choralmelodie, nämlich Allein Gott in der Höhe sei er. Und wie macht Bach jetzt da so eine richtige Festtagsmusik draus?
Naja, indem er einen unglaublich farbigen, virtuosen, ganz selbstständig wirkenden Orchestersatz erstmal schreibt, in dem die beiden Hörner so ein bisschen die Hauptpersonen sind. Die machen dort wirklich interessante musikalische Figuren und die tragen das Ganze, bringen da eine besondere Farbe rein. Das ist voller 16-Noten, eigentlich ein wildes Fugieren miteinander. Aber wenn man ganz genau hinhört, findet man in den 16 versteckt eigentlich die Melodie der ersten Choralzeile wieder. Aber da muss man schon sehr genau hinschauen. Der Choral selbst wird dann vom Chor eigentlich relativ blockhaft da eingesetzt. Cantus firmus, mal wieder im Sopran, also die Lieblingsvariante. Und ringsherum die anderen Stimmen umspielen das so ein bisschen im motettischen Satz. Aber das Schöne ist einfach wirklich dieses Zusammenwirken zwischen farbigen, bewegten Orchestersatz und der hineingemeißelten Choralmelodie. Also das ist richtige Festtagsmusik.
Ich bin nicht, 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 ich bin nicht,
Soweit der festliche Eingangschor zu dieser Himmelfahrtskantate. Die Hörner, die werden wir ganz am Schluss im Schlusschoral dann auch nochmal wiederhören. Die dürfen also noch nicht nach Hause gehen. Aber in der ersten Arie dieser Kantate, das ist eine Bassarie, muss noch ein Trompeter ran. Also dieses feierliche Instrument ist auch dabei. Und das hat natürlich mit dem Text zu tun, denn dann ist gleich am Anfang die Rede vom hellen Schall. Und da muss man natürlich Trompete nehmen, ist ja klar.
Da hat der Bach gesagt, heller Schall, da muss der Reiche ran. Also sprich, virtuose, heroische Trompetenarie, genau diesen Topos, den wir auch aus Großer Herr und Starker König von Bach kennen, den greift er hier auf mit hellem Schall, verkündet überall, mein Jesus sitzt zur Rechten, wer sucht mich anzufechten, ist er von mir genommen, ich werde einst dahin kommen. Also eine ganz nach oben strebende, von Dreiklangsmotivik erstmal geprägte Melodie, aber dann voller Girlanden, sowohl im Bass als auch in der Trompete.
Mit hellem Schall verkündigt überall, weil Jesus sitzt. Weil Jesus sitzt zur Rechten, auf mit hellem Schall verkündigt überall, weil Jesus sitzt.
Aber dann gibt es in dieser Arie eine wirkliche faustdicke Überraschung.
Genau, also die problematische oder hochinteressante Stelle, nämlich das, was das anschließende Rezitativ laut dem Wunsch der Zieglerin war, das integriert jetzt Bach in die Arie. Denn da, wo jetzt der A-Teil heroisch zu Ende ist und man vielleicht einen etwas lyrischen B-Teil erwartet, also da, wo textlich der Zeigefinger erhoben wird, da wechselt Bach plötzlich ins Rezitativ, damit im Grunde diese Warnung und schweig du verwegner Mund ganz intensiv ausgesprochen werden kann. Und das Interessante ist, Bach schließt dann aber die Form, indem er plötzlich hintendran das instrumentale Vorspiel des A-Teils der Arie wiederbringt, allerdings dann nicht nochmal den Sänger auftreten lässt, aber so, als auf eine ganz geschickte Weise, das ursprünglich selbstständig gedachte Rezitativ Teil der Arie geworden und echt wirkungsvoll.
Und wir hören uns den erhobenen Zeigefinger an.
Mein Erlöser liebt, mein Augen werden ihn in größter Klarheit schauen. O, könnt ich im Voraus mir eine Hütte bauen. Wohin, vergebener Wunsch, ihr wohnet nicht auf Berg und Tal. Sein Allmacht zeigt sich überall. So schweig, verwegner Mund, und suche nicht, dieselbe zu ergründen.
Genau, und an dieser Stelle kommt dann wieder das Nachspiel, was dann wieder diese heroische Trompete bringt. Also hier ein überraschender Einschub eines Rezitativs in diese Bassarie. Und dann gibt's in dieser Kantate noch ein Duett, Alt und Tenor. Und das ist jetzt wieder mal ein sehr großer Kontrast zu dieser eben gehörten Trompetenarie.
Ja, aber vertieft tatsächlich nochmal die Aussage, denn hier heißt's: Sein Allmacht zu ergründen, also die Allmacht Jesu zu ergründen, wird sich kein Mensch finden, mein Mund verstummt und schweigt. Also hier wird im Grunde das aus dem Rezitativ nochmal aufgegriffen, allerdings nicht ganz so fordernd formuliert. B-Teil, ich sehe durch die Sterne, dass er sich schon von Ferne zur Rechten Gottes zeigt. Was Bach jetzt komponiert, ist ein ganz intimer Quartettsatz, Alt und Tenor singen, dann Oboe d'Amore als das Soloinstrument und Generalbass, aber alles sehr selbstständig geführt. Also für mich wirkt es wie eine staunende Musik, auch wirklich wie ein andachtsvolles Schweigen. Gerade da, wo dann von verstummt und schweigen die Rede ist, hat Bach ganz besondere musikalische Melodien gefunden, die so ein bisschen für dieses Schweigen stehen, obwohl es natürlich voller Töne ist. Finde ich ganz eindrucksvoll. Und nicht nur mich hat dieser Satz begeistert. Wir haben ja 2023 jetzt nicht nur 300 Jahre Thomas Cantor Bach, sondern wir haben auch ein Max Reger-Jahr. Und Max Reger, ganz, ganz wichtiger Bach-Anwalt, der hat tatsächlich das Thema dieser Arie genommen zur Grundlage seiner sogenannten Bach-Variation für Klavier Opus 81.
Das war noch ein kleiner Auszug aus dem Duett Alt-Tenor, schön begleitet mit der Oboe d'Amore. Dieses Ritornell-Thema, wie gesagt, hat sich auch Max Reger zum Thema einer großen Klaviervariationsreihe genommen. Die Kantate endet dann mit einem Schlusschoral, wie das so üblich ist. Da kommen dann wieder die beiden Hörner dazu, die wir schon im Eingangschor hatten. Es ist aber ein anderer Choral als der im Eingangschor. Insofern ein klarer Unterschied zu dem Choralkantaten-Typus. Und deswegen meine Schlussfrage, es ist dann doch nicht so ein richtiger Ersatz für den abgebrochenen Choralkantatenjahrgang. Also wenn Bach noch einen Dichter gehabt hätte zur Himmelfahrt, wäre es dann doch anders gelaufen.
Ja, wobei man sagen muss, wir können zeigen, dass Bach dieses Stück und auch die Kantate 68, die auch innerhalb des Zieglerinnenzykluses entstanden ist, im Nachgang tatsächlich inhaltlich zugeordnet hat, dem Choralkantatenjahrgang. Also er hat dann nie noch später bei den nachkomponierten Choralkantaten sich diese Fest- bzw. Sonntage vorgenommen und noch ein anderes Stück komponiert. Also er hat sie jetzt als so eine Art Teil des Choralkantatenjahrgangs begriffen. Für mich zeigt es vor allem eins, also Bach hat sehr wahrscheinlich nicht um das Osterfest herum den Zyklus Choralkantaten abgebrochen, weil er keine Lust mehr hatte auf Choralbearbeitung. Denn der Eingangschor zeigt nochmal musterhaft Bach auf der Höhe seiner Choralveredlungskunst. Was mich an dem Stück vor allem fasziniert ist, es ist ein sehr prägnantes, relativ kurzes, aber ganz bündiges und überzeugendes musikalisches Produkt für ein Himmelfahrtsfest. Also da kommt im Grunde alles drin vor. Man hat die Festlichkeit, man hat die Auseinandersetzung mit den Folgen von Christi Himmelfahrt und das in zwei noch sehr gegensätzlich daherkommenden Arien vertieft. Also eine sehr schöne Kantate, die nicht allen Kriterien des Choralkantatenjahrgangs gerecht wird.
Der Klassik.